Fotopodcast.
Herzlich willkommen zu Fotopodcast Folge 22. Heute wieder mit Marek.
Servus.
Ja, Stefan haben wir auf eine weitere Reise geschickt, dazu gleich ein wenig mehr. Und mir, dem Michael. Hallo. Wir haben wieder ein paar Themen für euch vorgestellt, die wir auf die Schnelle natürlich präsentieren. Einmal das Thema Gewitter, passend zu dem gestrigen Guss, der uns hier alle erwischt hat. Der Stefan hat uns aus der Ferne, dem schönen Estland, einen Beitrag für euch geschickt. Und dann haben wir noch einen kurzen Bericht zu dem Thema Polarisationsfilter. Ja, Marek, und wenn wir schon angeschnitten haben, gestern hatte ich das Vergnügen, bei einem Freund zum Geburtstag eingeladen zu sein. Wir saßen draußen und haben schön gegrillt. Der erste Blitz kam, wie man es in der Schule gelernt hat. Wir haben gezählt, bis der Donner folgte, um so herauszufinden, wie weit das Gewitter noch entfernt ist.
Kennst du die Formel noch?
Die Formel war, ich denke, für jede Sekunde, die du zählst, ein Kilometer.
Ja, ich weiß
nicht mehr.
Dann
wären es aber 7 Kilometer gewesen.
So was gab es da mal.
Ja, also wir haben über 7 gezählt und es wären noch 7 Kilometer und keine 5 Minuten später fing es an zu schütten, was das Zeug hielt.
Ja, das
da ich
war,
heute früh raus.
Das war bei uns ähnlich und ich habe ja so eine kleine Pergola direkt vor meinem Haus im Garten und da habe ich mich dann kurzerhand entschieden, mal ein kleines Soundseeing zum Thema Gewitter zu machen, weil ich gedacht habe, wir machen heute einfach mal eine Folge über das Gewitter und über das Gewitter fotografieren, weil das ist ja eine ganz besondere Art der Fotografie. Und um das Ganze passend zu untermalen, habe ich hier ein bisschen was mit.
Wow, also hier hast du, also ein krasser Mitschnitt ist direkt, als wir dann gestern im Auto saßen auf dem Weg nach Hause, es hat geprasselt und das kommt auch richtig rüber, es krollt. Also es muss richtig auch bei euch da oben geschüttet haben, was das Zeug gehalten hat, als wenn man alle Schleusen geöffnet hätte. Wahnsinn.
Ja, und Thema Gewitter, wie macht man das eigentlich, ein Gewitter zu fotografieren? Es ist ja ziemlich schwierig, einen Blitz, der nur so kurze Zeit da ist, auf dem Foto festzuhalten. Und trotzdem gibt es ja zig Fotos mit wunderschönen Blitzen drauf, die dann auch noch ja, passend in einer komponierten Landschaft untergebracht sind, als wäre das alles so... Hätte man sich hingesetzt und hätte gewartet, bis der Blitz kommt und dann ausgelöst. Das funktioniert natürlich so nicht wirklich. Gewitterfotografie braucht ganz, ganz viel Zeit. Und Zeit ist aber auch im Gegenzug das Problem, weil man hat eigentlich davon nicht so viel. Die Hauptfront des Gewitters zieht da relativ schnell durch, auch wenn der Regenschutt relativ lange anhält, aber so die Zeit, wo die meisten Blitze sind, die dauert nicht wirklich lang. Also wie kann man das am sinnvollsten machen, ohne sich wirklich großartig in Gefahr zu begeben? Weil das ist jetzt das Erste, was man einfach dazu mal sagen sollte. Gewitter ist natürlich einfach was Gefährliches, auch wenn man diese Formeln befolgt und sich das ausrechnet, heißt das noch lange nicht, dass man ja, dass ein Blitz nicht in seiner Nähe einschlagen kann. Also seid da wirklich vorsichtig. Gewitter ist, auch wenn es noch ganz weit weg ist, trotzdem was Gefährliches. Also wie kann man das am sichersten machen? Am sichersten ist es natürlich in einem Auto. Das Auto ist ja so ein faradäischer Käfig. Oder man macht das einfach von zu Hause aus dem geöffneten Fenster raus. Das, wenn man da eine schöne Aussicht hat, glaube ich, bei mir zum Beispiel jetzt hier oben, da kann ich über ganz Fulda schauen, da kann man mit einem Tele schon ja, sich ein paar ganz gute Ecken raussuchen, wo dann auch so ein paar Gewitterfronten gerade entlang ziehen. Im Auto ist das Ganze natürlich jetzt wieder ein bisschen unbequem und ja, man muss da ja schauen, dass man auch sein Stativ ein bisschen passend da positionieren kann. Also wie kriegt man sowas gescheit hin? Ich mache das folgendermaßen, wenn so ein Gewitter vorbeizieht, habe ich so ein paar Stellen, wo ich denke, dass das einigermaßen schön aussieht und dass ich da ein paar ganz gute Motive auch mit drauf bekomme, wo das einfach die Blitze vielleicht in eine schöne Landschaft mit eingearbeitet werden können und wo ich vor allen Dingen auch einen guten Überblick habe. Denn man sollte schon schauen, dass man möglichst viel Fläche um sich herum hat, die man fotografieren kann und nicht irgendwo nur durch so eine kleine Schneise durchfotografiert, weil da hat man dann einfach wenig Möglichkeiten. Also ich fahre in der Regel auf eine leichte Anhöhe irgendwo rauf und aber wie gesagt, das ist das müsst ihr einfach mit euch selber ausmachen, ob ihr das so nachmachen wollt, auch wenn das im Auto relativ sicher ist, aber schaut da wirklich immer, dass ihr euch da nicht selber in Gefahr begebt. Wie gesagt, ich fahre auf eine Fläche, wo man ein bisschen Panorama hat und mache dann hinten in meinem Auto die Heckklappe auf, stelle das Stativ in den Kofferraum und klappe dann die Sitze so um, dass das Ganze dann vorne mit der Kofferraumklappe ein bisschen als Regenschutz noch dient und ich mit dem Stativ dort ganz gut arbeiten kann. Des Weiteren braucht man natürlich einen Fernauslöser, denn wir machen ja hier Langzeitbelichtung. Ein Blitz, der wirklich eine ganz kurze Zeit nur da ist, den kann man einfach nicht so abpassen. Und deswegen macht man zumindest in der Nacht eine Langzeitbelichtung. Das heißt in der Regel ja so um die 30 Sekunden. Ihr könnt die Kamera aber auch auf Bulb stellen, sodass ihr einfach noch länger belichten könnt. Das hängt einfach davon ab, wie dunkel es nur wirklich ist. In einer Vollmondnacht, wenn es auch relativ wenig regnet, dann kann das, ja, dann können da schon noch irgendwo Restlichter sein. Oder wenn die Stadt, die ihr ablichtet, noch mit Straßenlaternen oder so gespickt ist, dann, ja, dann ist da einfach noch ein bisschen Licht da und da müsst ihr einfach schauen, inwiefern ihr das von den Belichtungszeiten her ablichten könnt. Also ihr habt die Kamera hinten im Kofferraum auf dem Stativ, ihr habt den Fernauslöser und dann könnt ihr euch dann die Sitze so stellen, dass ihr da ein bisschen rüberschauen könnt und das Ganze anfokussieren könnt. In der Regel, ich habe gerade von einem Tele gesprochen, das mache ich hier zu Hause, aber in der Regel würde ich keine nicht unbedingt mit einem Weitwinkel oder sowas arbeiten. Da hat man natürlich die meiste Fläche drauf und die größte Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwo in der Zeit ein Blitz herunterkommt. Aber das geht natürlich irgendwo in der Ferne auch verloren. Und wenn ihr das dann ranholt, das geht natürlich auch. Ihr könnt es dann nachher croppen und mit dem Bildausschnitt euch das Ganze wieder ein bisschen ranholen. Aber da geht natürlich Qualität verloren. Ihr solltet auch die ISO entsprechend einstellen. Also eine ISO um die 100 ist eigentlich empfehlenswert, auch wenn es nachts ist, denn ihr wollt ja auch lange belichten. Regenschutz ist natürlich was Wichtiges. Im Auto, wenn das jetzt keine sintflutartigen Regenfälle sind wie gestern Abend, dann funktioniert das mit der Klappe ganz gut. Ansonsten, wenn der Regen einfach zu weit von vorne kommt, dann hat man da einfach schlechte Karten. Dann muss man einfach schauen, ja, dass man entweder sich ein bisschen anders ausrichtet, aber dann sind die Wahrscheinlichkeiten, da irgendwie ein gutes Bild hinzubekommen, einfach total gering, weil dann auch die Tropfen vorne auf die Linse raufkommen und dann ist man da ständig am Wischen und in der Dunkelheit kann man das auch nicht kontrollieren, ob das wirklich alles weg ist. Ja, das ist nicht wirklich gut. Wir hatten ja diese Folge mal gemacht mit Tüten gegen Regen, zumindest eure Kamera noch ein bisschen schützen, dass da keine Tropfen irgendwie Schaden an der Kamera anrichten. Ich hatte das schon mal ausprobiert mit Kartons hier irgendwo draußen, dass ich das so zwischen Stativ und Kamera das so ein bisschen geschraubt hat. Da muss man auch ein bisschen experimentieren. Das klappt manchmal ganz gut. Da hat man nochmal so ein bisschen eine steifere oder einen steiferen Regenschutz auch von oben. Ja, da muss man einfach ein bisschen experimentieren. Also mit so einem größeren Karton kann man schon was anfangen, wenn man den nochmal zusätzlich mit so einer Plane umhüllt. Ich hatte ja eben schon mal gesagt, wenn es zu stark regnet, wird es schwierig. Je weniger Regen, desto besser ist es natürlich, weil der Regen natürlich nicht nur die Nässe mit sich bringt, die für die Kamera schwierig ist, sondern das Ganze natürlich auch in so eine Art Schleier verhüllt und dann ja das Ganze auch ein bisschen verschwommen wird. Man kriegt keine wirklich knackigen Bilder hin. Und ja, da ist so ein schönes, trockenes Sommergewitter, das ist natürlich was richtig, richtig Gutes. Also wenn ihr sowas irgendwo nachts bekommt, da könnt ihr richtig gute Bilder machen. Marek? Hallo? Hallo? Der Michael ist weg.
Der uns mitten in der Aufzeichnung verlassen hat? Ja, prima. Dann gucken wir doch mal. Naja gut, also Blitzfotografie. Ich könnte meine Blitzhätte gerade hier eingeschlagen. Der Rechner ist zusammengebrochen. Die Verbindung stand nicht mehr. Wir versuchen es diesmal mit einer Live-Schaltung per Telefon. In der Zwischenzeit, bis mein Rechner wieder funktioniert. Aber merkt ihr auch heute, sitzen wir nicht gemeinsam in einem Raum, sondern machen es wieder über Fernschaltung. Stefan hätte es gerne auch gemacht, hat es versucht zumindest, vielleicht mal zwischendrin live reinzukommen. Aber so wie es ausschaut, ist es aus Estland nicht ganz so gut. So, nachher darf ich mir das Geläster meiner zwei Kollegen der Mac-Rechner wieder anhören. Dann bin
ich drauf. Ich hab's mir verkniffen.
Wenn man Mac wäre, das ja nicht passiert.
Nee, ist ja nicht.
Ja. Also an alle Hörer da draußen.
Gewitter ist auch gerade nicht.
Schreibt mir. Ich möchte einmal auch lachen dürfen. Naja, so, gucken wir mal.
Ja.
Okay, bin soweit. Ja gut, Marek, mit Fotografieren dementsprechend vom Auto heraus, Langzeitbelichtung soweit, von den Grundlagen ist es okay, aber wie verhält es sich denn bei starkem Regen, wenn du länger belichtest, wird das Bild dann nicht ein wenig verwaschen?
Starker,
was meinst du denn?
Ja, starker Regen ist natürlich ein enormes Problem. Also gestern zum Beispiel war der Regen ja so heftig, dass es einfach wie so eine Nebelwand ist und da kannst du dann auch kein wirklich schönes Bild mehr machen. Also je weniger Regen da ist, desto besser ist das. Also ein schönes trockenes Sommergewitter ist was richtig Tolles zum Fotografieren. Das funktioniert nachts natürlich am besten, insofern, dass ihr da schöne Langzeitbelichtungen machen könnt. Theoretisch könnte ich mir vorstellen, dass ihr die Gewitter, die tagsüber sind, auch mit einem Graufilter hinbekommen müsstet. Da hatten wir ja letzte Woche oder vor zwei Wochen eine Folge drüber gemacht. Das müsste normalerweise eigentlich auch gehen, würde ich mir so vorstellen. Ich habe es allerdings noch nicht ausprobiert, muss ich gestehen. Hast du da schon Erfahrung?
Na, selber ausprobiert habe ich es auch nicht, aber in der Hinsicht ist es doch tatsächlich so, dass du mit dem Graufilter ja längere Belichtungszeiten ermöglichtst und dann überblenden bzw. überbelichten heller Partien durchaus vermeidest. Und ich denke, das dürfte hier durchaus richtig sein.
Ja. Weiß nicht, wie sich das verhält mit dem Restlicht, was da noch da ist. Also dadurch, dass du den Blitz ja auch ein Stück weit in seiner Helligkeit runterschraubst, ob das wirklich so funktioniert, weiß ich nicht, müsste man einfach mal ausprobieren. Aber mal so als Tipp, probiert es einfach mal und wenn es geklappt hat, schreibt uns einfach mal zurück. Jo, übrigens, ich habe mir das Ganze heute Morgen mal angeschaut, wie sich das so statistisch verhält. Man sagt ja, im Sommer sind die meisten Gewitter. Das ist auch so. Statistisch sind in Deutschland die meisten Gewitter zwischen der 21. und 30. kW gemessen an den letzten 5 Jahren. Das war so in so einer statistischen Auswertung. Zumindest auch die Gewitter mit vielen Blitzen. Es gibt übrigens, weil man muss sich ja vorher auch so ein bisschen Gedanken machen, wann und wo ein Gewitter ist. Da ist natürlich der Wetterbericht eine ganz wichtige Sache. Und es gibt eine Seite, die heißt www.blitz.de. Und das ist eine Seite von Siemens. Blitzinformationsdienst von Siemens nennt sich das auch. Deswegen auch das mit S geschrieben. Und auf dieser Seite habt ihr in einem halb- oder viertelstündigen Intervall die Blitzhäufigkeit und zwar in verschiedenen Farben angezeigt. Das eine bedeutet dann von 0 bis 40 Minuten und dann von 40 bis 80 Minuten und von 80 bis 120 Minuten. Also das ist immer, zeigt die Blitzhäufigkeit in den letzten 2 Stunden an. Und das ist schon ganz interessant, weil ihr könnt dann genau den Verlauf des Gewitters in den letzten 2 Stunden beobachten auf einer Deutschlandkarte. Es gibt dann auch noch so einen Bereich, den man bezahlen muss. Dann kann man das Ganze auch noch auf eine kleinere Karte runterbrechen. Das ist für Firmen mit einer, ja, die wahrscheinlich größere EDV-Anlagen haben, recht interessant. Und aber für die Blitzfotografie auch was sehr Interessantes, weil ihr einfach schauen könnt, was kommt da jetzt von Gewitter und wie ist die Blitzhäufigkeit und wo muss ich jetzt einfach sein, und da könnt ihr dann entsprechend der Karte auch einfach hinfahren. Das ist, ja, das ist was ganz Nettes, um sich vorher da mal zu informieren und dann einfach loszufahren. Wenn das Gewitter da ist, ja.
Ja, ich habe gerade mal anhand deiner Statistik geschaut, wir heiraten außerhalb der 21. und der 30. KW, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir schönes Wetter haben und kein Gewitter, ist auf jeden Fall sehr hoch. Das beruhigt mich ungemein.
Okay. Die sind ja meistens abends.
Ja, da sollten wir schon am Feiern sein.
Genau, da interessiert es keinen mehr. Ja. Wenn das Gewitter da ist, dann müsst ihr, ich habe es vorhin schon angedeutet, schon ziemlich schnell sein. Also dieser ganze Vorspann mit dem starken Regen und Donnern, das ist meistens alles ziemlich lang, aber die eigentliche Zeit dieser schönen großen Blitze, die ist relativ kurz. Das heißt, wenn das Gewitter da ist, schaut, aus welcher Richtung das kommt und macht euch vorher ein paar Orte klar, an die ihr fahren könnt, und dann fahrt ihr dort entsprechend hin und richtet euer Equipment aus. Das dauert ja dann meistens auch noch mal ein paar Minuten, bis man da ist. Und dann haut ihr einfach drauf. Wie gesagt, schöne lange Belichtungen machen und am besten in der Blende zwischen 8 und 11. Da lässt sich das eigentlich so auch in der Bulb-Funktion ganz gut darstellen. Und dann muss man da einfach ein bisschen experimentieren. Das ist so ein bisschen, ja, dann auch Erfahrungssache, wie das Licht dann vor Ort ist in den Verhältnissen, wo man fotografiert, ob da jetzt eben noch Stadt mit dabei ist oder ob man da nur eine Gebirgslandschaft im Hintergrund hat, die eigentlich keine Lichtquellen mehr hat. Da experimentiert einfach ein bisschen, und das ist ja das Schöne auch an der digitalen Fotografie, dass ihr das alles direkt gleich sehen könnt. Natürlich ist es so, dass die Kameras eine Weile brauchen, nachdem ihr fotografiert habt, gerade wenn sie länger belichtet haben, bis sie die ganzen Informationen ausgewertet haben. Das heißt, in der Regel, wenn ihr keine High-End-Kameras habt, werden die dann nochmal ein paar Sekunden nachher rödeln, bis sie das Ganze verarbeitet haben. Eine technische Sache, die euch dabei unterstützen kann, gibt es auch für alle Technikfreunde unter euch. Es gibt den sogenannten Lightning Trigger. Und zwar, wir verlinken das auch nochmal. Ist so eine kleine Spielerei, ob man es jetzt wirklich braucht, sei dahingestellt. Das Ganze ist auch ziemlich teuer. Ich habe es in einem deutschen Shop noch nicht gefunden. In Amerika kostet das Ganze $330 plus nochmal $60 für einen Adapter. Der Blitz trifft auf eine Fotozelle. Die Fotozelle sagt der Kamera, dass sie jetzt auslösen soll, und das in einer, ja, kurzen Reaktionszeit. Und angeblich soll das Ganze wohl ganz gut funktionieren. Also die Reaktionszeit von diesem Lightning Trigger ist wohl so kurz, dass man damit wirklich dann auch die Blitze ablichten kann. Aber wie gesagt, eine sehr kostspielige Spielerei. Wenn man sich näher mit der ganzen Sache beschäftigt, kann das Sinn machen. Ansonsten denke ich, ist man mit diesen Langzeitbelichtungen eigentlich auch ganz gut aufgehoben. Wir haben im Netz noch zwei Bauanleitungen für den Selbstbau ausfindig gemacht. Die verlinken wir auch einfach mal, wobei wir das auch nicht ausprobiert haben, und das ist dann für ein paar Elektro-Freaks vielleicht das Passende, aber das ist auch einfach ohne Gewehr. Wir verlinken es einfach. Wenn ihr Spaß dran habt, probiert es aus.
Ja, also man kann aber in der Hinsicht sagen, Marek, dass für alle die ohne technische Hilfsmittel auskommen, eine der Grundvoraussetzungen eigentlich Zeit und auch Geduld ist, oder?
Genau. Und das ist ja auch im Prinzip das Wesentliche bei der Fotografie. Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt mit irgendwelchen Gimmicks irgendwie die Fotos machen, dann können wir uns auch in Photoshop hinsetzen und können das Ganze selber zusammenschneiden, sondern es geht ja darum, dass wir mit der Kamera arbeiten wollen und mit der Kamera auch die Ergebnisse produzieren wollen. Und wie gesagt, mit der Langzeitbelichtung ist das eine absolut gute Sache, die man durchaus hinbekommt. Und bei 30 Sekunden Belichtungszeit oder beziehungsweise in der Bulbfunktion bis zu 2 Minuten länger sollte man das Ganze jetzt nicht machen, weil dann der Sensor einfach zu sehr erwärmt wird. Da kann man wirklich gute Ergebnisse rausholen. Und bei einem schönen starken Gewitter, da hat man da eigentlich auch ganz gute Chancen. Ja, das war es jetzt soweit zum Gewitter und der Gewitterfotografie. Probiert das einfach mal aus. Jetzt gerade im Sommer und wenn ihr wirklich nur das Fenster aufmacht, das macht wirklich Spaß. Macht euch eine Tasse Tee dazu. Also ist wirklich eine ganz tolle Sache. Und ich hoffe, der Stefan hat momentan keine Gewitter in Estland und der hat uns einen kleinen Einspieler gemacht. Und wer dem Stefan über seine Reise folgen möchte, wir haben auch dort einen Link. Und zwar hat er ein paar MP3s aufgenommen mit seinem iPhone und hat die auf Audioboo hochgezogen. Und dort haben wir jetzt eine Folge mal runtergeladen und die werden wir euch jetzt hier anspielen.
Ja, so habt ihr auch direkt mal einen kurzen Einblick in die Qualität und wir finden es toll und wünschen Stefan weiterhin noch viel Spaß. Wie wir ihn kennen, wird er genüsslich sich diese Folge anhören.
Genau.
Und wir freuen uns dann auf das nächste Mal wieder zu dritt.
Ja, ich habe mir das Ganze jetzt auch hier aufgemacht. Das ist ganz witzig, weil hier unten drunter dann über Google Maps auch gleich die Karte eingeblendet ist, wo er sich gerade befindet. Das ist ganz lustig. Also der hat da so einen kleinen Blog dann quasi gemacht und da kann man ihm dann so folgen, wo er jetzt gerade herumreist.
Hallo liebe Fotopodcast-Hörer. Ich bin ja, wie ihr schon gehört habt, in Estland und kann leider nicht bei der Live-Aufnahme dabei sein. Deswegen wieder mal ein kleiner Fototipp von unterwegs ins Internet hochgeladen. Ja, ich war hier in 2 schönen alten Städten. In Tallinn, der Hauptstadt Estlands, und in Pärnu, die sogenannte Perle der Ostsee, ein wunderschönes Ostseebad im Süden von Estland gelegen, mit schönen alten Häusern, teilweise renoviert, teilweise nicht. Tallinn hingegen sehr, sehr gut renovierte Häuser. Und es ist, was Architekturfotografie angeht, ein Eldorado. Aufgefallen ist mir bei den vielen Touristen, dass fast jeder eine Kamera dabei hat und die Sehenswürdigkeiten werden abgelichtet, aber man stellt sich einfach vor die Kirche, vor das Rathaus, auf den Marktplatz und es wird einfach drauf los fotografiert. Das ergibt nicht wirklich spannende Bilder. Die Idee ist wieder, von der Gestaltungsseite zu sagen, ihr müsst euch bewegen, verlasst eure Augenhöhe, geht in die Knie. Sucht interessante Elemente für den Vordergrund, wie zum Beispiel alte Stahlringe, die an den Hauswänden sind, wo früher die Pferde festgemacht wurden. Oder manche Häuser waren sehr stilvoll renoviert und hatten Farbabsätze im unteren 1,5 Meter Bereich vom Haus, die eine Linie ergeben haben, sodass man diese Linie aufnehmen konnte und mit dieser Linie in die Straße rein fotografieren kann. Eine ganz andere witzige Idee, die mir aufgefallen ist, sie haben hier lustige Mülleimer, die sehen eher aus wie ein Briefkasten, so klassisch wie man den kennt, einfach rechteckig, der geht auch so nach vorne auf, da holen die dann den Müll raus und der hat rechts und links 2 runde Löcher, die liegen genau gegenüber und da kann man richtig gut durchfotografieren, entweder nur so als Maske außenrum als Rahmen oder man kann jemand anders reinschauen lassen von der anderen Seite und sieht dann nur Augen, Nase, Mund vielleicht noch oder was ich dann gemacht habe, ich habe die Kamera reingesteckt in das eine Loch und das einfallende Licht hat so einen Teil des Mülls im Mülleimer noch beleuchtet, das war eine Flasche und eine zerknüllte Papiertüte. Und ich habe dadurch raus mein Motiv fotografiert. Das ist ganz lustig. Es war eine Person, die dahinter stand, die dann genau in dem Halbkreisausschnitt stand. Also man hat mir selbst richtig Spaß gemacht mit dem Mülleimer. Man muss immer mal was suchen, was anders aussieht, seinen Blickwinkel verändern. Dann gibt es nicht diese Standard-Fotos von Reisen, die jeder irgendwie kennt und die keinen Aha-Effekt haben, wo man nicht gerne lange zuguckt. Ein letztes Beispiel, was es oft in Kirchen oder alten, schön renovierten Häusern oder Schlössern gibt. Wir waren in einer Kirche, da hing ein Kronleuchter runter. Und er hing ziemlich tief. Und er hat unten eine riesige goldene Kugel. Ungefähr so groß wie ein großer Handball. Und die war poliert auf Hochglanz und spiegelte wunderschön. Da habe ich mich drunter gestellt und die Kamera im Weitwinkel ganz, ganz nah dran gehalten und habe dann mehrmals auslösen müssen, weil es war schwer, das ruhig zu halten. Ich habe die ISO schon sehr hoch gedreht, aber die Verschlusszeit war immer noch sehr lang, weil es dunkel in der Kirche war. Aber bei einer ganzen Serie, das war ja auch der Tipp, den wir schon öfters gegeben haben, ihr müsst einfach dann den Daumen drauf halten und mal 5, 6 Bilder hintereinander machen und eins der mittleren Bilder sitzt dann meistens ganz gut. Da hat sich dann der ganze Raum inklusive meiner Kamera und mir selbst gespiegelt in dieser runden Kugel. Und das führt zu einem verblüffenden Effekt und man sieht die Kirche einfach mal anders. Nicht direkt, sondern indirekt über einen Spiegel. Ja, ich hoffe, es waren einige Anregungen für euch dabei, wenn ihr unterwegs seid, hochklettern, in die Knie gehen, durch was durchfotografieren, durch einen Spiegel fotografieren. Das macht die interessanten Bilder und die gucken die anderen Leute dann auch gern von euren Urlaubstouren oder von euren Dienstreisen. So viel aus Tallinn. Ich wünsche euch viel Spaß beim Fotografieren. Bis zum nächsten Mal, euer Stefan.
Ja, so viel zu Stefan und seiner Reise nach Estland, wo wir gerade beim Thema Reisen sind. Jetzt ist ja auch die Sommerzeit und die Reisezeit. Stefan, Michael, hast du schon was geplant? An Reisen.
Ja gut, wir haben natürlich, wir heiraten wie gesagt ja dieses Jahr und planen natürlich unsere Flitterwochen, die aber zum Teil auch mit beruflichem Interesse verbunden sind. Das heißt, es gibt erst eine Fotorundreise in einem Zielort, den wir noch nicht so verraten wollen. Das gibt die große Überraschung für die Hochzeitsgäste und erst anschließend haben wir dann nochmal so 5 Tage Strand. Das heißt, liebes Finanzamt, wenn ihr zuhört, es ist tatsächlich erst berufsbedingt in Verbindung mit einer Hochzeitsreise und 4 Tagen relaxen.
Das hört sich nicht schlecht an.
Ja, da gucken wir doch mal. Also wir sind schon schwer am Planen und ich habe auch einiges vor. Ich weiß auf jeden Fall eins, was auf jeden Fall mit muss. Viel, viel Speicherplatz.
Ja, das Problem hatte ich letztes Jahr auch. Ja, wir sind auch noch am Überlegen, weil bei uns jetzt auch noch ein bisschen was ansteht dieses Jahr. Eigentlich hatten wir geplant, nochmal in die USA zu fahren. Ob das jetzt so alles... wir das noch umsetzen können, müssen wir mal schauen. Ansonsten wird das allerspätestens nächstes Jahr was. Aber wenn wir beim Thema Reisen sind, was nehmt ihr denn so alles mit zum Verreisen? Wie sieht eure Fototasche aus? Was nehmt ihr mit? Nehmt ihr ein Notebook mit? Nehmt ihr Festplatten am Ende sogar mit? Was packt ihr so alles ein? Schreibt uns einfach mal an info@fotopodcast.de und wir werden euch in der nächsten Folge dann mal erzählen, was wir so alles mitgenommen haben. Und ja, Stefan hatte auch schon in seinem Blog geschrieben, dass er da ein paar lustige oder vielleicht auch weniger lustige Sachen erlebt hat am Flughafen, wo ihn auf Sprengstoff untersucht haben. Und ja, wie man sich vielleicht auch ein bisschen absichern kann im Urlaub, was man beachten sollte. Das wird Thema der nächsten Folge sein. Und wie gesagt, schreibt uns einfach mal, wie ihr da im Urlaub vorgeht und was ihr alles mitnehmt.
Ja, wir sind also wirklich mal gespannt dementsprechend auf euer Feedback, wollen dementsprechend auch da nicht vorgreifen, was wir so mitnehmen, sondern machen das dann komplett in einer zusammengefassten Sendung. Ja, in einer, ich denke mal schon in der nächsten Folge, da ist beim Stefan noch alles ganz frisch und dann können wir das auch direkt mit einfließen lassen.
Ja, gut, ja, kommen wir zum nächsten großen Thema.
Prima, da war noch was.
Polarisationsfilter. Ne?
Ja. Wir machen die große Filterfamilie durch. Letzte Woche die Graufilter. Vor 2 Wochen, Entschuldigung. Jetzt die Polfilter. Wobei wir ja zum Abschluss der Graufilter schon erklärt hatten, dass man mit 2 übereinandergelegten Polfiltern auch schon eine Art dreifachen Graufilter erstellen kann. Somit ist das Ganze auch themen- und artverwandt.
Jetzt frage ich mich natürlich, wer 2 Polfilter kauft, um damit den Graufilter zu ersetzen.
Ja, gut. Es ist zumindest eine Alternative, ne?
Vor allem die dann so zu drehen, dass sie dann von der Tönung her auch nachher passen, könnte auch recht spannend werden.
Ja, da gibt es durchaus ein paar interessante Experimente, die man machen kann mit den verschiedenen Stellungen und Positionen der Polfilter, das muss man schon sagen. Und auch das kann man nachlesen. Wir werden hier einen Link mit in den Blog setzen. Und ich denke, okay, oh, jetzt habe ich
tief durchgeatmet. Aber für unsere Hörer vielleicht erstmal, was ist denn überhaupt ein Polfilter?
Ja, ein Polfilter. Ein Polfilter ist im Endeffekt ein Filter, der vor die Linse gesetzt wird, der nur Licht einer bestimmten Polarisierung zu dem Sensor durchlässt. Das heißt im Endeffekt, das Licht, was durch den Filter hindurchgeht und diesen wieder verlässt, ist dann dementsprechend immer polarisiert. Es gibt in der Hinsicht zweierlei unterschiedliche Polarisationsfilter, einen sogenannten linearen und einen zirkularen, die nach der Art der Polarisation des austretenden Lichts bestimmt werden. Wobei die eigentliche Filterung hier an und für sich immer die lineare Polarisation ist. Das ist das, was dann zum Schluss auch dementsprechend rauskommt. Wir haben uns zumindest überlegt, wir wollen es nicht ganz zu theorielastig machen, da wir auch den Blog dann dazu reinstellen. Aber wir wollen euch zumindest mal präsentieren, wo denn ein Polfilter im Bereich der Fotografie auch eingesetzt wird. Welche Effekte er denn dementsprechend hat.
Ich wollte gerade sagen, mit Polarisation, ich weiß nicht, ob da jeder was mit anfangen kann. Machen wir doch einfach mal ein paar Beispiele. Ich denke, das bekannteste sind einfach die Reflexionen, oder? Also wenn mein großes Hobby ist ja der Teich und wenn ich irgendwelche Fotos von meinem Teich machen will, dann habe ich das Problem, dass der Teich einfach reflektiert und dass ich die Fische, die darunter sind, so gar nicht richtig ablichten kann. Es sei denn, ich nehme einen Polfilter.
Da bist du natürlich bei dem Polfilter an der richtigen Adresse. Denn zur Unterdrückung von unerwünschten Reflexionen auf glatten, nicht metallischen Oberflächen, wie in deinem Beispiel jetzt das Wasser deines Teiches oder auch eines Glases, kann man hier diese gekonnt unterdrücken. Also es ist dementsprechend tatsächlich so, wenn der Polfilter geeignet ausgerichtet ist, und da kommen wir eben dementsprechend zu der Position, die du bei einer Aufeinanderlage von zwei Polfiltern schon angesprochen hast, das passiert auch bei einem Filter, dann werden die reflektierenden Lichtwellen so unterdrückt, dass der unpolarisierte Hintergrund nicht durch eine Reflexion überstrahlt wird. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn du gegen ein Schaufenster fotografierst und jemand sitzt hinter diesem Schaufenster, dann kann dementsprechend die störende Reflexion, die das Bild mindern würde, hier unterdrückt werden. Ja, es hat zudem noch den Effekt, dass gewisse Farbtöne zum einen unterstützt und verstärkt werden. Das ist in dem Fall hauptsächlich grün. Und störende, in dem Fall hauptsächlich blaue Reflexe, zum Beispiel des Himmels, unterdrückt werden auch. Das heißt, auch hier gibt es im Bereich des Farbtons und der Sättigung, der Kontraste, eine Verbesserung.
Was man ja besonders gut einsetzen kann, wenn man jetzt zum Beispiel einen wolkigen Himmel noch ein bisschen dramatischer hervorheben will.
Ja, weil hier kann ein Großteil des hellen Himmels zurückgehalten werden, sodass der Himmel an für sich dunkler wirkt und in den Farben wesentlich kräftiger erscheint. Die weißen Wolken sind dann dementsprechend auch besser gezeichnet. Sie wirken wesentlich deutlicher auf den Bildern. Und hier gibt es dann verschiedene Winkel. Es wird empfohlen, es wird gesagt, am besten tritt es bei einem Winkel von 90 Grad auf. Aber auch hier kann man natürlich gerne experimentieren. Denn nicht jede Vorgabe ist natürlich zwingend maßgebend für jeden Fotografen. Eine nette Beschreibung gibt es zum Beispiel beim Fotografieren eines Regenbogens. Denn da ist es so, dass je nachdem, in welcher Position der Polfilter steht, kann der Regenbogen verschwunden sein, weil er polarisiert wird. Oder er kann dementsprechend ganz klar sichtbar sein. Und hier geht es um eine Drehung von 90 Grad. Also auch hier ist es dann dementsprechend so, dass wenn der Polfilter, man geht davon aus, dass ein aufgeschraubter Filter, wenn das Gewinde am Anschlag angekommen ist, das heißt, er lässt sich nicht weiter aufdrehen und man soll Filter nicht mit aller Gewalt aufdrehen, auch das muss man dazu sagen, dann ist er an für sich in der richtigen Position angekommen. Wenn man sich hier eine kleine Markierung an dem Filter merkt, das kann schon die Aufschrift sein oder auch der Durchmesser des Gewindes an sich, dass man sich einfach merkt, auf welcher Position das ist und das dann um 90 Grad dreht, dann hat man bei, in dem Fall dem Regenbogen, einen ganz anderen Effekt. Das solltet ihr mal probieren. Aber eins noch dazu, das Töpfchen mit dem Gold am Ende des Regenbogens ist ein Märchen. Bleibt stehen, macht das Bild, rennt nicht dem Regenbogen hinterher. Ja, wir haben ansonsten noch die Möglichkeit bei metallischen Oberflächen im Einsatz von Kunstlicht durch einen Polfilter die Reflexion der Beleuchtungskörper unterdrücken zu können. Auch das ist an und für sich ganz komfortabel, denn ein metallisches Objekt reflektiert ja dann dementsprechend wirklich, je nachdem wie es aufgebaut ist, in die unterschiedlichen Richtungen. Und hier kann man das Ganze dementsprechend eindämmen und auch hier die Lichtführung gezielter steuern. Jetzt kommen wir natürlich zu den Dingen. Wie gesagt, es gibt zirkulare und lineare und nicht alle Polfilter werden noch dementsprechend empfohlen. Sollte an und für sich bei Spiegelreflexkameras sowohl bei analogen als auch digitalen hauptsächlich ein zirkularer Polfilter verwendet werden. Denn das linear polarisierte Licht kann bei einigen Bauelementen der Kameras, hier als Beispiel Autofokus und Belichtungsmessung, zu falschen Messergebnissen führen. Und das ist natürlich dann bei der Auswertung der Bilder unheimlich ärgerlich. Hm. Wenn es allerdings eine
Wobei
Kamera ist,
ich jetzt sagen muss, ja.
Ja. Ja,
also weil ich jetzt also sagen muss, dass ich die, wenn man das berücksichtigt, und dann finde ich die Art, wie ein zirkularer Polarisationsfilter arbeitet, eigentlich auch gar nicht verkehrt, weil den du in der Regel auch noch zusätzlich drehen kannst. Das heißt, du kannst auf der einen Seite die Scheibe schieben, also du hast ja quasi vor der Linse diese Halterung, diese Schiene, wo eine Scheibe mit einem Polarisationsverlauf im Prinzip drin ist, also dieser Filter. Den kannst du nach oben und unten schieben und dabei kannst du das Ganze noch drehen. Und das Ganze, dabei hast du natürlich schon noch ein bisschen mehr Möglichkeiten, das zu verstellen, als bei einem einfachen zirkularen Polarisationsfilter.
Ja,
also es hat beides, ich finde, es hat beides auch so seine Daseinsberechtigung.
Ja, ich denke einfach mit dem zirkularen ist man auf der sicheren Seite, bei dem linearen kann es eventuell zu Problemen führen, muss es aber nicht. Dementsprechend kann man es durchaus probieren und die Effekte, die man dadurch erwirken kann, da gebe ich dir vollkommen recht, sind durchaus auch für das ein oder andere Objekt, das man macht, von großem Interesse. Also soll man wirklich nicht einfach aus der Welt oder außer Acht lassen. Ansonsten ist es so, dass die linearen Filter von vornherein auf allen älteren Kameras so oder so schon benutzt worden sind. Da gab es halt die Probleme der empfindlichen Sensoren, wie wir sie heute haben, die gab es damals auch überhaupt gar nicht. Allerdings haben sie, wie gesagt, auch kleine Nebeneffekte. Und dann kommen wir nochmal dazu, wenn man zwei lineare Polarisationsfilter hintereinander anordnet und dann sind wir wieder bei linearen Polarisationsfiltern und diese gegeneinander verdreht, das heißt bei 90 Grad zueinander gekreuzt, dann hat man die Wirkung eines stufenlos verdunkelbaren Graufilters. Und das ist dann die Geschichte, auch wenn du sagst, okay, warum soll man denn dementsprechend sich zwei Polfilter kaufen? Der Graufilter ist dann nicht an einen festen Wert gebunden, sondern hier kann man variieren. Das ist der Vorteil, wenn man zwei Polfilter aneinander schraubt.
Was mir noch dazu einfällt, ist, dass man mit der Reduktion der Reflexe auch ein Stück weit aufpassen muss. Denn wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Glas oder sowas fotografiert oder eben den besagten Teich, dann ist es auf der einen Seite, wenn ihr das Leben darunter fotografieren wollt, eben die Fische oder sowas, dann ist es natürlich wichtig, dass ihr da so wenig möglich Reflexion drin habt und dass ihr einfach klare Sicht nach unten habt. Aber auf der anderen Seite, wenn ihr ein Glas oder sowas fotografiert, dann sind es eben zum Teil auch diese Lichtreflexe, die die Konturen deutlicher herausheben. Das kann auf der einen Seite natürlich störend sein, wenn ihr mit einer großen Lichtwanne von der Seite das ganze Ding ausleuchtet und oder von vorne und ihr habt dann nur noch Reflexionen. Das ist ganz klar, aber bei dem Zurückschrauben dieser Reflexion mit dem Polfilter solltet ihr auch aufpassen, dass das Objekt dann nicht zu sehr an Plastizität nachher verliert. Das heißt also, macht nicht zu viel raus und dass das nachher dann zu stumpf, zu flach aussieht. Also zumindest bei plastischen Objekten. Wenn ihr natürlich eine glatte Fläche habt, die irgendwo ein Lichtreflex drauf ist oder wo einfach eine Spiegelung drauf ist und die ihr da nicht haben wollt, dann ist der Polfilter genau das Richtige.
Ja, also ich sage einmal, man darf sich nicht immer nur blind auf die Hardware verlassen, nach dem Motto, ich habe eine gute Kamera, die hat viel gekostet, die macht auch dementsprechend super Bilder, umgeleitet auf den Polfilter. Ich mache jetzt einen Polfilter drauf, alle Bilder sind top. Man muss es wirklich mal ein bisschen versuchen. Also ich sag mal, das kommt auf den Blick des Fotografen drauf an, auf die Vorstellung, die Idee, die Umsetzung des Projektes, das, was ihr vorhabt, das dann dementsprechend auch durch Probieren eventuell zu erreichen. So, das war ein kurzer Anschluss des Themas Polfilters. Jeweils zur Theorie. Ihr könnt auch viel dann unter dem Link, den wir euch in den Blog stellen werden, nachlesen und auch hier gibt es einige Beispielbilder dazu. Ja, und für dich haben wir uns noch ein Thema ganz zum Schluss aufgehoben, Marek. Du wolltest uns noch etwas über die Strobitz Kids erzählen.
Strobitz Kids. ja, und zwar jetzt gerade, wenn die Sonne wieder so knallt, wir haben das beim letzten Mal ja auch gesagt, wo ihr besonders aufpassen müsst, mit Faltreflektoren oder sowas dann mit aufzuhellen, habe ich hier noch einen kleinen Tipp für euch. Wir haben ja schon des Öfteren erwähnt, Blitze entfesselt auszulösen. Durchlichtschirme sind relativ günstig zu erwerben. Also die so ein kleiner Durchlichtschirm, weiß nicht, was kosten die, vielleicht 12 Euro oder so. Die könnt ihr prima vor einen Aufsteckblitz montieren. Und zwar, wenn ihr den Fuß, der bei dem Aufsteckblitz einfach mit dabei ist, wenn ihr den dran setzt, macht so eine Klett-Kabelbinder-Schelle drum und damit verbindet ihr unten nochmal so einen Durchlichtschirm ran, dann kann eine zweite Person den im Prinzip einfach halten oder ihr setzt ihn halt auf ein Stativ, aber im Prinzip kann man den auch jemandem geben, wie bei einem Faltreflektor im Prinzip, und kann freihändisch quasi dann seitlich irgendwo mit ausleuchten. Und das ist so für unterwegs eine prima Sache, weil der Schirm ist einfach zusammengeplappt, passt der mit in die Fototasche rein und ihr habt dann wirklich, ja, ihr habt da wirklich dann ein Stück weit Profi-Equipment dabei. Ihr könnt dann schönes diffuses Licht so einsetzen, wie ihr das braucht. Und das macht wirklich Spaß, wenn ihr irgendwo draußen unterwegs seid, wollt ein kleines Porträt machen und habt noch jemand, der euch mal kurz zur Hand gehen kann. Das macht wirklich Spaß.
Ja, aber man muss allerdings dazu sagen, es setzt das entfesselte Blitzen voraus. Das genau. Heißt,
also da hatte ich ja auch, sind, da hatte ich ja auch schon mal ein Bild in die Flickr Group gesetzt, aber das war auf dem Stativ und mein Tipp ist eben, das auch fern von dem Stativ einfach so mitzunehmen und dann vor Ort einfach ein bisschen zu blitzen. Ja, und vor allen Dingen auch die Folien vor dem Blitz mit einzusetzen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Also gerade jetzt so in die Mittagszeit, wenn das einfach alles zu hell ist, da ein bisschen mehr Stimmung reinzubringen. Macht doch ruhig mal ein paar Folien davor, wenn ihr keine habt. Die gibt's ja ganz günstig irgendwo zu kaufen. So einfach Farbfolien. Setzt da mal ein paar davor zum Ausprobieren und dann testet euch da mal ran mit Orange oder mit ein bisschen ja, rötlichen Touch, je nachdem, was ihr haben wollt. Vielleicht manchmal auch blau, um es ein bisschen kälter zu machen. Und da kann man ganz tolle Sachen mitmachen. Ja, das ist mein kurzer Tipp nochmal für heute. Ansonsten war es das für heute. Das nächste Mal ist Stefan wieder mit dabei. Und folgt ihm doch ein bisschen auf seine Reise. Den Link setzen wir, wie gesagt, in die Shownotes mit rein von seiner Audioboo-Seite. Und ja, bis zum nächsten Mal. Schreibt uns, was ihr mitnehmt in den Urlaub, wie vorhin schon angekündigt, und schreibt uns auch sonst noch Kommentare an info@fotopodcast.de.
Ja, bei der Gelegenheit denkt nochmal an unser Sommertreffen. Wir haben mittlerweile schon ein paar Zusagen bekommen. Interesse ist bekundet. Wir würden das Ganze gerne noch weiter ausbauen, dass wir doch ein schönes Krüppchen dementsprechend darstellen, uns einfach untereinander austauschen, Spaß dabei haben. Wir arbeiten derzeit schon an einem Terminvorschlag für euch und auch dazu gibt es in der nächsten Folge mehr.
Genau, wir hatten eigentlich für heute schon einen Termin gehabt, aber da ist leider wieder was dazwischen gekommen, den wollten wir schon bekannt geben. Insofern denke ich, dass wir in der nächsten Folge dann auch schon einen Termin bekannt geben können. Also, soweit für heute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Der Fotopodcast ist eine Produktion von 5000k.de. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.